Fangen heute an mit dem Vers aus dem Kolosserbrief, Kapitel 4, den Vers 2. Da schreibt der Paulus: Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Das heißt für uns auf gut Deutsch: Hör nicht auf mit dem Beten, mit dem Danken, mit dem Loben, mit dem Anbeten. Lass dich von nichts und von niemandem entmutigen. Bleib dabei. Hör nicht auf, halte fest am Gebet, wache darin mit Danksagung. Das ist hier die Aufforderung von Paulus an die Kolosser. Und das können wir für uns als bare Münze nehmen. Und wenn du das tust, dann bleibst du wachsam, geistlich wachsam. Und das ist sehr wichtig für dich. Der Petrus sagt so etwas Ähnliches. Es ist 1. Petrus 5, 8. Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Also nüchtern sein, wachsam sein, nüchtern in dem Sinn, klar denkend, das geistliche Umfeld wahrzunehmen, zu erkennen, zu durchschauen und auch dementsprechend dann zu handeln. Also nicht faul sein und sagen, whatever will be, alles was geschieht, ist Gottes Wille, kann sowieso nichts ändern. Das ist nicht die Wahrheit. Nüchtern sein, klar denkend sein, wachsam sein im Geist ist sehr wichtig, weil es ist halt einfach Tatsache, dass wir den Teufel als Widersacher haben, als einer, der uns widersteht, der uns bekämpft, der gegen uns ist einfach. Und hier sagt der Petrus, dass er umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Also das Brüllen sind seine Lügen, die er tagtäglich auf die Christen oder auf die Welt losbrüllt und loslässt. Und wenn man seinen Lügen Glauben schenkt, dann beißt er zu. Also er will uns einfach von der zentralen Wahrheit des Evangeliums, unserer Erlösung durch das Blutopfer Jesu, abbringen. Die Leute verführen in religiöse Systeme ohne eine Gemeinschaft mit Jesus. Stell dir mal vor, Kirchen oder auch Gemeinden, die könnten eigentlich genauso weiter tun, wie sie es getan haben, auch wenn es Jesus gar nicht gäbe, oder? Könnten. Aber das ist, daran merkst du schon, ey, da stimmt was nicht. Weil eine Gemeinde, eine echte Gemeinde, die geht nicht ohne Jesus. Die geht nicht ohne die Gemeinschaft mit Jesus. Also sehen wir, das ist A und O der ganzen Sache. Und von dem will der Teufel die Christen abbringen, ganze Gemeinden abbringen und sie in eine Schiene bringen, wo man einfach so dahin tut, machen wir immer schon so. Traditionen, Liturgien und sonstige Dinge, das ersetzt dann die lebendige Beziehung zu Jesus und das Wirken des Heiligen Geistes. So läuft es. Und der Paulus sagt auch einmal im 2. Korinther 2,11, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden. Das heißt, damit wir nicht belogen, verführt und über den Tisch gezogen werden. Dann schreibt er weiter, denn seine Gedanken, seine bösen Pläne und Listen sind uns nicht unbekannt. Also wer will schon über den Tisch gezogen werden von Satan? Wer will schon belogen, verführt, ausgeschmiert werden? Keiner. Und deshalb ist es so wichtig für uns, dass wir wachsam bleiben, dass wir am Gebet festhalten. Ich meine hier, wenn ich vom Gebet spreche, vom rechten Gebet in der Beziehung mit Jesus, nicht mit Aufsagen von irgendwelchen auswendig gelernten Versen, sondern ich meine das Gebet im Bereich des Geistes. Und da ist die Quelle. Der Widersacher, der Feind, der brüllt und will uns Schaden zufügen, uns berauben, belügen, einlullen, ganz mächtige Waffe einlullen, mit allen möglichen beschäftigen, dass wir nicht das so wichtig sehen, dieses Gebet und dieses Bereich des Geistes zu gehen, oder dass wir uns viele Ängste und Sorgen machen. Und dann sind die Christen geistlich unfruchtbar, haben Probleme und Krankheiten und keine Gebetserhörungen und so weiter. Und dann lacht sich der Teufel eines ins Fäustchen. Wenn du aber wachsam bist, im Gebet festhältst, im Gebet auch lernst, wie man geistliche Dinge geistlich bewegt, dann fängt der Teufel an zu zittern. Dann muss der brüllende Löwe von dir loslassen und fliehen, heißt es mal. Wenn wir dem Feind widerstehen, wird er vor uns fliehen. Aber der große Kampf ist die Wahrheit oder die Unwahrheit. Wahrheit oder Lüge. Da läuft der Kampf ab. Der Teufel, der brüllt seine Lügen und der Herr, der Heilige Geist, offenbaren Wahrheiten. Jetzt kommt darauf an, wem du dein Ohr leist, auf wem du hörst, wem du Aufmerksamkeit schenkst. Entweder den Wahrheiten der Bibel, des Neutestamentlichen und dem Heiligen Geist, oder eben den Schwall der Lügen, des Gebrüll des Feindes. Da stellt sich die Frage, was weißt du, was glaubst du? Wenn das, was du weißt, was du gelernt hast, musst du auch glauben. Und dann bedeutet Glauben, dementsprechend auch dein Leben auszurichten. Und wenn du den Lügen glaubst, dann werden diese Lügen zu hartnäckigen Festungen in deinem Herzen oder auch in deinem Verstand. So, wenn du nicht aufpasst, hast du ganz schnell so eine Lügenfestung in deinem Kopf drin, die sich ganz hartnäckig hält und du merkst es vielleicht nicht einmal, dass es eine Lüge ist. Also, wenn dir das schon mal passiert ist, dann warst du einfach nicht wachsam genug, muss man so sagen, oder hast es nicht gewusst. Deshalb gibt es ja diese Lehren und deshalb gibt es ja die Bibel, damit wir erstens wissen, um was es geht und zweitens, dass wir wachsam sein können. Wer nicht Täter des Wortes ist, sagt der Jakobus 1,22, der betrügt sich ja selber. Und wer will schon sich selber ausschmieren oder selber über den Tisch ziehen, selber dorthin bringen, wo er unfruchtbar ist? Also sei ein Hörer und ein Täter des Wortes. Bete und lass nicht ab. Betet ohne Unterlass, schreibt der Paulus einmal. Ja, da meinen manche, ja, ich darf gar nichts anderes mehr tun, nur noch beten. Das ist natürlich nicht so gemeint. Aber in so einer Haltung des Gebets bleiben, wo du auch zwischendurch während deines Alltags in Gedanken ein Gebet losschickst, einen Dank losschickst, einen Lobpreis trällerst zwischendurch oder einfach in Sprachen betest, dann bleibst du im Gebet. Im Sprachengebet, da bleibst du sowieso sehr, sehr wachsam, weil dein Geist aktiviert ist mit Sprachengebet. Darum muss ich sagen, ist es eine sehr wichtige Sache. Ignoriere das nicht. Der Heilige Geist hat es dir gegeben und deshalb sollst du es auch nutzen. Nahe dich zu Gott im Gebet und er wird sich zu dir nahen. Studiere das Wort, das Neue Testament, hör dir gesunde Lehre an und eben bete zu jeder Zeit im Geist, wann es möglich ist. Und es gibt viele, viele Möglichkeiten, in Sprachen zu beten. Und wenn es bloß im Flüsterton ist, weil laut beten ist immer besser, aber oft geht es halt einfach nicht anders, dann kannst du auch im Flüsterton. Und wenn du da mal ein bisschen geübt bist drin und dein Geist immer mehr aktiviert wird, dann wirst du feststellen, hey, ich bete in Sprachen, ich habe das irgendwie selber gar nicht angeleiert, das kam so ganz von selber. Das ist dann schon mal eine sehr gute Position, wenn es von innen heraus kommt, ohne dass du selber das aktivieren musst. Aber wenn es von innen nicht kommt, dann bist du selber, dann fang an, entscheide dich immer wieder oder mach da irgendwo eine Erinnerung hin, wo du das wieder siehst. Ah, Sprachengebet und dann wieder anfangen. Erbaue dich in deinem Geist, erbaue dich im Glauben. Der Münchhausen heißt es, der hat sich selber an seinem Zopf aus der Scheiße gezogen. Also das ist fast so ähnlich. Bete in Sprachen und du wirst herauskommen aus den ganzen negativen Umständen, die dich vielleicht einfangen wollen oder haben. Soll ja nicht so sein. Wir sollen oben auf sein und nicht unten drunter. Zum Beweis ist Epheser 6,18: Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen auch für alle Heiligen. Also hier sagt der Paulus klipp und klar: Betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu. Also wachsam sein, im Geist beten, ist eine Anordnung von Paulus oder eine Empfehlung. Ich sage nicht Gebot, weil im Neuen Testament sind wir nicht so gebotsfixiert, wo man immer sagt Gebot und wenn du das Gebot nicht hältst, dann bist du sündig und dann bist du, was weiß ich, vom Herrn abgefallen oder sowas. Nein, nicht. Aber wenn der Paulus solche Anweisungen gibt, dann macht er das nicht, um uns zu beschäftigen oder zu piesacken, sondern weil es gut ist für uns, weil es wichtig ist für uns. Und so sagt er uns auch, dass wir stark und mannhaft sein sollen, um dem Teufel zu widerstehen mit unserer Autorität, die wir in Christus Jesus haben. Unsere Position in Christus, haben wir schon oft drüber geredet, du kennst sie, die Frage ist, nutzt du diese Position? wo du aufstehst in der Gewissheit, du bist oben auf, du hast Autorität, du bist in der Befehlsposition und sagst im Namen Jesu, verschwinde, weiche Widersacher, weil es steht geschrieben oder so. Ne? Also der Paulus fordert die Korinther auf, 1. Korinther 16, 13, wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Auch hier wieder dieses Wachen, wachsam sein, fest im Glauben, nicht schwanken, im Zweifel und was weiß ich, in anderen Religionen oder Lügengestrüpp festhängen, sondern feststehen im Glauben an das Erlösungswerk von Jesus. Das ist immer gemeint. Nicht, dass manche meinen, sie glauben ganz fest, dass sie die 10 Gebote halten. Dann bist du im Alten Testament festgefahren und dann hast du auch die Frucht vom Alten Testament. Aber es gibt halt einfach deshalb einen neuen Bund, einen besseren Bund. Und hier sagt er weiter, seid mannhaft und seid stark. Also stark wie starke Männer, wie richtige Helden sollen wir sein, Glaubenshelden. Im Hebräerbrief werden ja Glaubenshelden aufgeführt. Die waren so, die waren mannhaft und waren stark. Aber sie mussten das auch lernen und üben und trainieren und kräftig werden in dem Bereich des Geistes. Das ist ihnen auch nicht in den Schoß gelegt worden. Nehmen wir mal das Beispiel von David, der auf dem Feld draußen, auf der Weide lernen musste, stark zu sein im Geist. Ein Löwen und ein Bären und was weiß ich, welche wilde Tiere er besiegen musste. Dort hat er es gelernt, wie es geht. Dann war er fit und dann konnte er den Goliath zur Strecke bringen. Also er blieb im Gebet. Es war ein Mann Gottes, ein Mann nach Gottes Herzen, hat Gott gesagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen, weil Gott liebt diese Leute, die sich mit ihm abgeben, die mit ihm Gemeinschaft haben wollen. Das sind Menschen nach seinem Herzen. Die sind vielleicht nicht perfekt in ihrem Tun, war auch der David nicht. Aber er hat Interesse an Gott, er hatte Interesse daran, Gottes Willen zu tun. Er hat Interesse daran, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und das hat ihn ausgezeichnet als Mann nach meinem Herzen, spricht der Herr. Gott steht zu solchen Leuten, die nach seinem Herzen sind. Und eben dann konnte dieser David, er wurde berufen und er konnte diesen Goliath, diesen Riesen, mit so einer einfachen Sache, eine Schleuder und ein paar Kieselsteine, konnte er diesen Riesen flachlegen und ihm die Rübe runter tun. Okay, ja, ich glaube, jeder kennt von euch Situationen, wo der Teufel attackiert. Jeder weiß, es gibt einen Widersacher, jeder hat schon mal ja, so eine kleine Bekanntschaft mit ihm gemacht. Und wir wissen, wenn man da drin steckt, dann ist es nicht lustig, weil es ein Kampf ist. Es ist kein Spiel, es ist ein Kampf, wenn der Teufel attackiert. Und dann spielen die Gedanken verrückt, du stehst wirklich unter Druck, Zweifel, Gedanken plagen dich. Du weißt aber, du sollst nicht zweifeln und du sollst sie auch nicht glauben und du sollst sie schon gar nicht aussprechen. Aber jetzt hast du dich geärgert und jetzt hast du es noch ausgesprochen auch. Oh weh, du kennst momentan nicht mehr, wo hinten und vorne ist in solchen Situationen. Und da ist es schon gut, wenn du das Feld behältst. In diesen Situationen ist es schon gut, nicht zu Fall zu kommen. Und selbst wenn einer fällt, dann steht er wieder auf. Ja, es ist nicht so, bin gefallen, auch habe alles verloren. Nein, dann stehst du wieder auf, Krönchen richten und weiter geht's. Das ist halt einfach der Kampf in der geistlichen Welt, der so abgeht, wo Finsternis und Licht gegeneinander kämpft, wo die Wahrheit versucht, Raum zu bekommen und da muss die Lüge weichen. Und das ist einfach ein Kampf. Da kämpft das noch Unsichtbare, das wir im Glauben bereits empfangen haben, gegen das Offensichtliche, das Sichtbare oder Spürbare. Ja, wenn du irgendwo Schmerzen hast, dann ist das was Spürbares und das ist unangenehm und das schreit furchtbar laut und das schreit oft lauter als das, was in der Bibel steht. Er trug unsere Schwachheiten, Krankheiten und Schmerzen und so weiter. Aber das ist genau der Kampf, in dem man steckt. Oder wenn das Konto in Rot leuchtet, und die Bibel sagt aber, Jesus ist für uns zur Armut geworden, damit wir durch seine Armut reich würden, dann ist es der Kampf, was glaube ich jetzt, auf was richte ich mich aus? Das ist nicht lustig, das wissen wir alle. Aber entscheide dich für die Wahrheit. Entscheide dich für den Herrn und entscheide dich schon vorher, Wenn du vorher mit dem Herrn wandelst, dann wirst du in der Situation auch wieder stehen können. Du wirst sicher stehen können, weil du ihn kennst. Nicht warten mit Faulheit und nichts tun und dann kommt die Attacke und dann bist du nicht gewappnet und gerüstet. Dann wird es schwieriger. Also die Wahrheit Gottes, die biblische Verheißung gegen die Lüge Satans, gegen die natürlichen, logischen und begrenzten Dinge in dieser Welt. Das ist einfach dieser Kampf, in dem wir da stecken. Aber wir haben einen siegreichen Kampf, einen guten Kampf des Glaubens, heißt da einmal in der Schrift. Es ist der gute Kampf des Glaubens. Und den können wir und dürfen wir kämpfen und siegreich sein in der Gewissheit, Jesus hat ja den Sieg bereits errungen. Es ist ja so, ich muss ihn nicht wieder erringen, Jesus hat für mich den Sieg errungen. Das ist eine Wahrheit, die man sich ganz oben an die Fahne heften muss. Jesus hat für mich den Sieg bereits errungen. Und wenn es in deinem Leben nach Niederlage aussieht, musst du umdenken und sagen, hopp, stopp, Jesus hat für mich den Sieg errungen. Und musst hinschauen auf das Kreuz, wo er das getan hat, diesen Sieg für dich errungen hat, er hat für dich erworben. Erworben. Also du musst ihn nicht selber dir verdienen. Jesus hat ihn für dich erworben und hat ihn dir geschenkt. Aber der Blick auf das Kreuz muss da sein. Das baut die Verbindung auf, das macht es ruhefrei, dass der Segen, die Fülle wieder zu dir fließen kann. Und dazu ist es einfach notwendig, dass du diese neutestamentlichen biblischen Wahrheit kennst. Sonst kannst du im Kampf nicht bestehen. Wie willst du dann dem Feind widerstehen und sagst, es steht geschrieben, wo steht jetzt wieder? Ach, jetzt weiß ich es nicht mehr. So funktioniert es dann nicht. Da musst du zuerst Gedanken machen darüber, was steht wirklich geschrieben? Was glaube ich wirklich? Sonst kannst du dieses Schwert des Geistes nicht auspacken und ihm entgegenschwingen. Höchstens so ein stumpfes Luftschwert, das man aufblasen kann wie ein Luftballon. Aber da lacht dich dann der Teufel aus. Also ein siegreicher Glaubender braucht da schon ein stabiles geistliches Schwert, der weiß, was geschrieben steht und was jetzt das Wort Gottes für die Situation ist. Und vor allem braucht ein Glaubender eine ganz große Portion auch an Hartnäckigkeit. Hartnäckigkeit ist wichtig im Glauben, weil oft ist so, du sagst, es steht geschrieben und gleich bewegt sich nichts. Der Feind ist schlau. Ja, er rührt sich jetzt einfach einmal nicht. Auch wenn du sagst, obwohl er weiß, er muss jetzt zurückweichen. Er macht einmal höchstens ein Schrittlein zurück, damit du wieder aufhörst. Und dann attackiert er dich wieder. Und deshalb ist Hartnäckigkeit so wichtig, dass du ihm so lange eine auf die Haube gibst, bis er verschwunden ist, bis Ruhe ist. Ja? Du betest, weil du irgendeine Krankheit hast. Ah, wird es ein bisschen besser, passt schon. Nächsten Tag, scheiße, er ist wieder da. Und das macht den Glauben dann so klein mit Hut. Wenn du aber dran bleibst und ihm so lange eine drauf gibst, bis die Symptome verschwunden sind, dann bist du in Hartnäckigkeit gewandelt und dann wird es auch wegbleiben. Lass dir nicht immer die Butter vom Brot nehmen, wie man so schön sagt. Okay, also wir müssen wissen, wie man geistliche Schlachten kämpft, wie man diesen Widersacher erfolgreich widersteht, wie man nicht sein Gebrüll sich anhört und auch noch glaubt oder so. Ne? Also es gibt ja in religiösen Kreisen die unmöglichsten Dinge, wo Leute meinen, das wäre jetzt richtig und gut. Also ich hatte vor vielen, vielen Jahren einen Kunden, ein älterer Mann, so ein religiöser Vogel, müssen wir sagen, er ist schon lange gestorben. Und der hat gesagt, er wird immer von Dämonen gequält. Ich weiß nicht, was er da mit Krankheiten hat, keine Ahnung. Und wenn die Dämonen ihn quälen, dann muss er dann an seinen Kassettenrekorder im Auto ein Kirchenglockengeläut abspielen lassen. Und wenn er das abspielen lässt, ich weiß ja nicht, von welchen Kirchen das sind, verschiedensten Dome oder so, wo er dann das Kirchenglockengeläut auf seiner Kassette gehabt hat. Und wenn er das abspielen lässt, dann wird's besser, dann gehen die Dämonen wieder zurück. So verrückt kann die Religion sein. Es mag ja sein, dass vielleicht kurzfristig ein bisschen besser geworden ist, damit er im Glauben bleibt. Er ist ja richtig dran, dass er nicht auf die Idee kommt, ich muss den Namen Jesus benutzen. Und dann geht es am nächsten Tag wieder von vorn los, das Spielchen. Also es ist schon der Wahnsinn, was die Leute dem Teufel alles für Lügen abkaufen. Das ist natürlich jetzt für uns eine ganz offensichtliche Lüge Und da ist dann der Kampf nicht ganz so schwer, ist ein bisschen einfacher. Aber es gibt da sehr viele Dinge, die sind so ähnlich wie die Wahrheit. Und da wird es dann schon schwieriger. Und vor allem so bei christlich-religiösen Lügen in unserer Region, wo man so vorrangig katholisch geprägt ist, das sind diese katholizistischen Lügen, die sind dann auch so christlich und so ähnlich. Und da merkt man es nicht einmal gleich so vorrangig, wenn Lügen eingebaut wurden in die christlichen Gemeinden. Nehmen wir einfach ein paar Beispiele, wie mit der Kindertaufe, oder Beichte, oder Kommunion, Firmung, die ganzen Sakramente und das ganze Hochzeiten, Beerdigung. Und da, an dem sieht man dann eigentlich, wie der echte Christ reagiert darauf. Muss er das haben oder muss er das nicht haben? Zieht er diese antichristlichen oder besser gesagt ersatzchristlichen Dinge in Betracht, dass man das vielleicht doch braucht oder dass das doch so richtig ist? Oder lässt er sich von der Verwandtschaft, von Freunden, Kollegen, von der ganzen Gesellschaft sich das wieder aufdrücken? Oder steht er bedingungslos zu Jesus und zur Wahrheit? Die Wahrheit der Bibel meine ich natürlich. Also diese Ähnlichkeiten der Begriffe ist ja schon gemein. Also fangen wir mal mit der Kinder-Baby-Taufe an. Das wird in vielen oder in den meisten Kirchen so gemacht. Und die Bibel spricht aber von einer Glaubenstaufe. Da sehen wir schon, ähnlich und doch falsch. Babytaufe, was kann das Baby glauben? Erzähl dem Baby mal was, ne? Und dann frage ich, ob er sich taufen lassen will. Das geht nicht. Also muss der Mensch erwachsen werden, mündig werden, dann kann er sich aufgrund seines Glaubens taufen lassen. Dann haben wir die Firmung, da geht es Firmungsfest und ein schönes Geschenk und ein gutes Essen, das ist da wichtig. Schöne Kleidung und was weiß ich, was man alles so braucht, die ganze Verwandtschaft kommt und ja, oder geht es um den Empfang des Heiligen Geistes mit Sprachenreden und anderen Gaben? Sehen wir den Unterschied. Was nützt dir das ganze tolle Firmungsfest, wenn du den Heiligen Geist nicht empfängst? Das ist alles Pustekuchen. Ja, bei der Beichte ist so, da wird auf das Sündenbekennen Schwerpunkt gelegt und nicht auf das Opfer, was gebracht wurde für die Sünden. Beim Abendmahl wird kein Wein gegeben, sondern nur die Hostie, das Brot. Der Pfarrer trinkt einen Schluck Wein, ja, aber die normalen Leute kriegen keinen, obwohl der Wein das Blut Jesu repräsentiert und ganz wichtig ist. Bei der Hochzeit ist es so, dass die Fete und die ganze Show rundherum das Wichtigste ist und nicht, dass ein ewiger Bund geschehen wird. Ein Bund zwischen zwei Menschen, das heißt zwischen drei eigentlich, der Mann und die Frau und Jesus, ist ein Dreierbund. Um das geht es bei der Hochzeit und nicht um die Party. Bei der Beerdigung, wenn du das anhörst, was da alles gesagt wird, da ist keine Heilsgewissheit vorhanden. Obwohl ein Christ, wenn er stirbt, Heilsgewissheit hat. Da gibt es eigentlich mehr Grund zum Feiern, als hier zum Trauern und zum komisch dahinbeten. Und da könnte man da weitermachen. Da sehen wir, aber das ist alles so christlich getatscht. Und das ist die Gemeinheit der ganzen Sache. Da meinen die Leute, ja, ich bin doch eh Christ, ja, vielleicht bin ich ja sogar gerettet, da ist das vielleicht dann schon wieder das Problem. Und wenn Jesus nicht reicht, dann hilft Maria noch weiter, so ungefähr. Nein, es gibt nur einen Erlöser und einen Retter. Da gibt es ein Sprichwort, das sagt, knapp vorbei ist auch daneben. Und das trifft da vollkommen zu. Ob jetzt der Fußballer 10 Meter übers Tor oder ob er die Torlatte streift, es nützt nichts, vorbei ist vorbei. Ja, wenn die Lüge eine dicke, fette Lüge ist, ist weit daneben oder so knapp, so auch christlich verpackt, vorbei ist vorbei. Da beißt die Maus keinen Faden ab, sagt man so schön. Es zählt beim Schiri nicht als Tor. Und genauso wenig zählt bei Gott die schön verpackte christliche Lüge, wenn es nicht die biblische Wahrheit ist. Das müsst ihr euch ganz fest merken und steht 100% zu dieser Wahrheit. Weil diese Halbherzigkeiten, die werden in Zukunft nicht mehr lang geduldet werden. Also die Zeiten werden immer ein bisschen enger und diejenigen, die wirklich mit Jesus gehen, die werden auch in diesen Zeiten im Sieg gehen. Bei den anderen möchte ich es nicht unbedingt behaupten. Also sei wachsam, verbringe Zeit mit Gott im Gebet und im Bibellesen, erkenne die Wahrheiten und stehe dazu. Es, auch wenn es nicht immer einfach ist. Ich sage nicht, dass es immer ganz einfach ist. Aber es ist mit Sicherheit einfacher, als so halbherzig, als so mit der Lüge im Pack zu gehen. Weil die verschlingt dich. die verschlingt dich. Wenn du mit der Wahrheit Jesu gehst, das, auch wenn es manchmal ein Schritt sind, die nicht einfach sind, aber die hält dich oben. Weil Gott zu seinem Wort steht. Zur Lüge steht er einfach nicht, weil Gott und Lüge, das passt nicht zusammen. Das geht nicht zusammen. Und du musst Entscheidungen treffen, die sind notwendig. Du musst in deinem Leben in Zukunft Prioritäten setzen. Auch wenn es dich einen Preis kostet. Auch wenn es vielleicht einmal den einen oder anderen Freund, in Anführungsstrichen, Bekannten oder Verwandten vergraulst und der vielleicht blöd daherredet oder nichts mehr mit dir zu tun haben will, dann musst du sagen, na und? Mir ist Jesus lieber. Jesus gibt mir das ewige Leben, was gibt mir der Verwandte? Höchstens ein blödes Wort, wenn du mal nicht nach seiner Pfeife tanzt. Entscheide dich 100% mit Jesus. Und da ist eben diese Gebetszeit, dieses Wachsamsein, wachet und betet, ein Hauptteil. Ja, die Jünger hatten da auch ein bisschen Probleme, die hat Jesus dann gerügt und hat gesagt, also nicht eine Stunde konnte die mit mir wachen. Also die hatten auch Probleme, sind eingeschlafen beim Beten. Konnte auch passieren, ist in jedem schon passiert, glaube ich. Naja, ist ja nicht so schlimm, wirst du wieder wach, betest wieder weiter. Hauptsache, du bist mit ihm in Verbindung. Und wenn du mit Schlafen Probleme hast, dann bete halt einfach beim Gehen. Ja, marschier irgendwo rundum oder geh rund ums Haus, ist egal, wo du hingehst. Hauptsache, du bist ungestört und kannst beten und bleib da dabei. Lerne das, Zeit mit Gott zu verbringen. Das ist effektives Gebet. Wenn dein Gebetsleben ineffektiv ist und du merkst, da kommt nichts dabei raus, dann musst du was ändern. Dann musst du vielleicht Prioritäten ein bisschen anders setzen. Es gab einen Jünger in Kolossä, von dem schreibt der Paulus in Kolosser 4,12, der heißt Epaphras. Er schreibt hier, es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Also er schreibt hier, der ringt in den Gebeten. Also der betet nicht bloß einmal, Herr, dass die vollkommen und völlig überzeugt in deinem Willen dastehen, Amen. Nein, er fleht da, er geht in die Gemeinschaft mit Gott, er betet, wie der Heilige Geist ihn führt. Es ist ein Ringkampf und er wird bedrängt von satanischen Mächten, die versuchen ihn abzuhalten, die versuchen diese Geschwister in Kolossä festzuhalten. Also das sind Ringkämpfe manchmal. Dieser Mann konnte das, er hat es getan, er war ein echter, toller Fürbitter und ich glaube, dass er viel Erfolge erzielt hat durch diese Art von Gebet. Es gibt ja viele verschiedene Arten von Gebet. Manchmal ist es einfach bloß ein kurzes Gebet, knackig im Glauben, Punkt, fertig. Und manchmal ist es ein Dranbleiben, ein Ringkampf, ein Vorwärtsgehen, wieder zurückgedrängt werden, wieder nochmal dran, bis der Durchbruch kommt. Es ist einfach so, die geistliche Welt ist nicht wegzudiskutieren. Auch wenn du Vogel-Strauß-Methode anwendest, Kopf in Sand, wird sich nichts ändern. Wenn du aber deinen Kopf rausstreckst und sagst, ha, hier bin ich, ein Mann Gottes, eine Frau Gottes und ich habe Autorität und ich gehe mit Jesus, dann bewegst du was. Also, hör nicht auf, sei wachsam im Gebet, Lobpreis, Dank und Anbetung. Und zum Gebet gehört auch das Wollen der Christen, dass sie diese geistlichen Geheimnisse erkennen wollen, begierig danach zu sein. Ja, man betet ja jetzt nicht bloß für irgendeine andere, sondern auch für sich selber. Und man soll ja nicht bloß beten, Herr, ich brauche jetzt das und dann brauche ich das und das brauche ich noch. Ah, und wenn es gerade passt, möchte ich das noch amen. Ja, das ist recht und gut, aber das ist noch sehr dürftig. Ein wichtigeres Gebet ist, Herr, ich möchte wachsen in dir. Ich möchte die geistlichen Dinge, Zusammenhänge kennen. Ich möchte da wissen, möchte in der geistlichen Welt siegreich sein, weil nur so kann es eigentlich so richtig funktionieren. Und wenn das zusammentrifft, dieses Wollen, diese geistlichen Geheimnisse zu erkennen und das dementsprechende Gebet, dann wird der Herr kommen durch den Geist und dir die Augen öffnen, Verständnis für viele Dinge öffnen, die dir dann wieder helfen, dass du Durchbrüche kriegst, da wo du schon lange dran gebetet hast und da hat sich nichts verändert und ist nicht besser geworden und du bist schon frustriert, dann wird der Heilige Geist dir dann Verständnis dafür öffnen und dir Dinge zeigen, wo du falsch dran bist und wie es richtig geht. Und dann wirst du Durchbrüche erleben und dann werden sich Dinge auftun. Und auf diesen Wahrheiten, sagt der Paulus, soll man begierig sein wie ein Baby nach der Milch. Ja, wer kennt ein Baby, das hungrig ist, der Milch braucht, das dann laut schreit, ich will das unbedingt haben, jetzt sofort, I like sofort. Das haben die Babys so. Babys kommen ja nicht und sagen, Mami, ich habe jetzt Hunger, ich habe jetzt Durst, könntest du mir bitte ein Baby, das schreit, ich will's jetzt. Das ist begierig. Und der Paulus sagt, so soll man begierig sein nach diesen Wahrheiten. Na, der Petrus war das. Petrus hat es geschrieben, 1. Petrus 2,2, seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Also unverfälschte Milch, ein klares Evangelium, kein verreligiöstes, verdrehtes, durchsäuertes, vermischtes. Das klare Evangelium ist gesunde Nahrung für deinen Geist. Und wenn dieses Wollen und diese Gebete zusammenkommen, dann geht die Post ab. Dann kannst du ganz schnell ein reifer Christ werden. Es gibt Christen, die sind 30 Jahre gläubig und sind noch wie Kleinkinder. Die sind nicht gewachsen. Die haben nicht die unverfälschte, klare Milch bekommen. Dann hat man immer nur dreckiges Wasser zu trinken gegeben. Da funktioniert es nicht. Religiös verseuchtes Zeug. Da wird ein geistlicher Mensch nicht reif. Da wird er vielleicht noch ein bisschen kopfgesteuerter oder ich weiß nicht, wie ich es jetzt nennen soll. Auf jeden Fall, die geistliche Reife wird nicht hervorkommen. Er wird ewig ein so geistliches Baby bleiben. Und wer will das schon? Wenn du im natürlichen Kind hast und es bleibt irgendwo im Alter von einem Jahr stecken, jetzt ist schon 5 Jahre alt und läuft noch nicht und macht immer bloß noch dann sagt man, das ist krank, das ist behindert, das ist was los, das stimmt ja nichts. Und im Geistlichen sagt man nur nicht, da sind sie alle recht fromme Kinder Gottes sozusagen, aber sie sind nicht, wie die Bibel sagt, Väter und Mütter in Christus geworden. Also die Leute, die zum Glauben kommen, sollen zur Reife kommen. Sie sollen Väter und Mütter in Christus werden. Sie sollen in ihre Berufungen hineinkommen. Sie sollen geistlich was bewegen. Sie sollen mit Geistesgaben ausgestattet werden. Sie sollen Zeichen und Wunder wirken. Sie sollen Tote auferwecken. Sie sollen Dämonen austreiben. So sollen die Christen eigentlich sein. Ausgestattet. Wer stattet ein einjähriges Baby mit Kraft aus? Ja, gibst du ein Kleinkind auch nicht einen Flammenwerfer in die Hand und ein Maschinengewehr, weil er damit nicht umgehen kann. Erst wer dann reif ist und weiß, wo er es benutzen kann und wo er es nicht benutzen darf, dann hat man Vertrauen drin. Und so muss Gott da immer wieder Abstriche mit seinem Volk machen. Also streck dich aus nach solchen Dingen. Werde mündig, werde reif, erkenne diese geistlichen Zusammenhänge. Unterwirf dich Gott, haben wir vor einer Zeit gelehrt, Jakobus 4,7. Unterwerft euch nun Gott, lasst ihn wirklich auch Herr sein. Ja, und dann heißt es, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Halleluja! Wer will nicht schon, dass der Teufel vor ihm davonläuft? Nicht die Christen laufen vor dem Teufel davon, oh, jetzt kommt der schon wieder. Nein, der Teufel muss sagen, oh, jetzt kommen die Christen schon wieder. Oh, ich muss ab, jetzt wird es gefährlich für mich. So soll das sein, so ist es richtig herum. Also und wenn du immer mehr sich Gottes Wahrheit unterstellst, ihn Herr sein lässt in deinem Leben und somit auch den Teufel widerstehst, wird er vor dir fliehen. Weil hier die Bibel das auch sagt, wenn du kommst und er weiß, dass er gehen muss, es ist faktisch klar. Für den Teufel ist faktisch klar, wenn ein Christ kommt, den Namen Jesus benutzt, muss er zurückweichen. Das weiß er. Er hat nur eine Chance, den Christen zu belügen, ihm das auszureden, dann kann er bleiben. Und das schafft er halt so oft, das ist das Dumme. Aber hörst du, widersteh dem Teufel und unterstell dich dem Herrn und seiner Wahrheit und er wird fliehen. Damit richtest du den Glaubensschild auf. Wenn du die biblische Wahrheit aufrichtest, richtest du einen Glaubensschild auf, mit dem du die feurigen Pfeile des Bösen auslöschen kannst, sagt Epheser 6,16. Ja, also diese Gedanken, diese Listen, diese Pläne Satans, die du auf dein Herz oder in deinen Verstand eindringen wollen, die löscht du damit aus. Ja, feurige Pfeile sind ganz gemein, die sind nicht bloß Pfeile, die mal pieksen, sondern die feurig sind, die einen Brand entfachen. Und die müssen ausgelöscht werden. Ja, es kommt manchmal ein Gedanke und der Brand kommt und brennt weiter und noch ein Gedanke, noch eine Idee und noch. Und auf zuletzt bist du schon halb tot, meinst du, bloß weil der große Zeh wehgetan hat. Oder weil du in einer Zeitung von irgendeiner Krankheit gelesen hast, oh, das habe ich jetzt auch. Ja, so geht es, das Spiel. Da ist der Glaubensschild nicht aufgerichtet, da ist der Glaubensschild nicht einmal in der Hand. Also, du kannst diese feurigen Pfeile des Bösen auslöschen, schreibt der Paulus. Du kannst, aber es geht nicht automatisch. Du kannst sie auslöschen, aber du musst sie auslöschen mit dem Schild des Glaubens. Zieh die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt, Epheser 6, 11. Also sehen wir, der Teufel ist ein listiger Bursche, aber wenn wir die Waffenrüstung Gottes anziehen, können wir bestehen. Aber wenn wir nackt rumlaufen, ohne Waffenrüstung, bestehen wir einfach nicht. Darum lehre ich das so oft, weil ich kann nicht für jeden immer alles abwehren, weil wir haben in unserem Leben auch Dinge, die wir abwehren müssen, wo wir dem Feind widerstehen müssen. Nur wenn es brennt, müssen wir zusammenhelfen. Aber ansonsten muss jeder von euch und auch wir immer wieder selber lernen, dazulernen, wie setze ich das Schwert des Geistes ein, wie benutze ich den Schild des Glaubens, wie trage ich den Brustpanzer der Gerechtigkeit, was steht geschrieben, wie nehme ich das Schwert des Geistes und sage, so und so steht es geschrieben, wie setze ich diese Autorität des Namens Jesus gewinnbringend ein. Das müssen wir alles tun, weil ja, viele denken, ja, der Herr wird schon irgendwie machen. Es ist eine Lüge. Die Sache mit dem Glauben, das wir hier machen, hier als Gottes Gut, Gemeinde, es ist kein Spielchen. Es ist kein Spielchen. Es ist auch keine religiöse Freizeitbeschäftigung. Es ist eine ernste Sache. Also es ist nicht irgendwie, was machen wir jetzt zum Spaß, so wie wir früher im katholischen, also am Sonntag in die Kirche gegangen, dann waren wir da auch und dann hat man nicht das beichten müssen, da man am Sonntag nicht in der Kirche war und eigentlich waren wir bloß körperlich dort, vom Kopf her waren wir schon ganz woanders. Beim Mittagessen oder bei der Samstagabendmesse, wo gehen wir jetzt dann in die nächste Disco? Oder keine Ahnung, oder sind wir in der Kirche, weil ich habe gerade einen neuen Hut bekommen, den möchte ich ausführen, oder einen Pelzmantel. Um das geht es hier überhaupt nicht. Es geht hier um die Wahrheit. Es geht eigentlich, wenn man es ganz klar sagt, um Leben oder Tod, um Segen oder Fluch. Ja? Wer von euch will schon vom Teufel übervorteilt werden oder über den Tisch gezogen werden oder verschlungen werden, vernichtet werden? Wer will das schon? Keiner, oder? Wer will schon in ein religiöses Lügennetz eingefangen werden, wo er nicht mehr weiß, wo es hinten und vorne ist, wo es nicht mehr rauskommst, wo es vielleicht, naja, ein bisschen passt schon. Aber wenn Probleme und Schwierigkeiten auftauchen, keiner da ist, der dir hilft. Das will doch keiner. Also jeder will doch Gebetserhörungen, jeder will doch siegreich sein, jeder will doch seine Position in Christus kennen und einnehmen, denke ich zumindest, dass das jeder will. Und deshalb machen wir solche Lehreinheiten. Man kann auch das selber alles sich aus der Bibel zusammensuchen, aber ich sage euch, das ist jede Menge Arbeit. Und ich habe halt da ein Computerprogramm, wo ich dann ein Teil von einem Vers mir in Gedanken kommt, wie hat der gelautet, und dann gebe ich ein, zwei Worte ein und dann, das ist das gewesen. Und so kann ich das zusammenstellen. Ich mache das für mich, weil es mir hilft. Ich mache das für euch, damit es euch auch hilft. Damit wir die Wahrheiten immer besser erkennen, damit wir wissen, wo es lang geht, was Sache ist, was eigentlich über die Jahrhunderte die Christenheit verloren hat. Das müssen wir hier jetzt nach und nach wieder aufbauen. Und denk nicht, ja, jetzt habe ich es gehört, es passt, dann funktioniert so. Das muss man immer wieder hören, das muss man immer wieder drüber nachdenken, das muss man verdauen, das muss man kauen, das muss eindringen in dein Innerstes, das muss lebendig werden und dann muss es wieder aus dir herauskommen, in Worten und in Handlungen. Und dann funktioniert es, dann ist es echt und dann wirst du auch siegreich sein. Deshalb machen wir solche Dinge und lehren die biblischen Wahrheiten und nicht religiösen Tralala. Also ich sage nicht, ihr müsst irgendwelches Kirchenglockengeläut anhören, wenn der Feind an der Tür klopft. Da spielt er natürlich halt gerne mit, wenn du solche Dinge machst. Aber nein, wir müssen da mit der Wahrheit entgegenstehen. Das Schwert des Geistes auspacken und nüchtern sein, wachsam sein, zu erkennen, wo kommt der Teufel ran und wo ist er nicht. Ja, man muss dann nicht einer sein, wie der Paulus sagt, der in die Luft schlägt, einfach wild in die Luft schlägt, vielleicht erwische ich ihn ja, sondern klipp und klar konfrontieren, so wie der David, der wusste genau, aha, da steht der Goliath, und wenn ich ihn da an der Schläfe treffe oder wo war es, zwischen in der Stirn da mit meinem Stein, dann fällt er um und dann mache ich ihn einen Kopf kürzer, den Riesen. Und der Goliath ist ein Bild für den Teufel, das müsst ihr wissen. Und ich habe gehört, dass der David dann den Schädel vom Goliath auf dem Felsen Golgotha gebracht hat. Ja, Schädelstätte heißt nämlich das, weil dort der Satan zertreten wurde. Das ist wieder eine ganz interessante Sache. Da, wo Jesus gekreuzigt wurde, da ist der Kopf vom Satan, vom Goliath eingegraben worden. So sehen wir, wie die Bibel auch eine Bildersprache benutzt und Jesus der Sieger ist über den Satan. Und so wie Jesus der Sieger ist, so haben wir in seinem Namen ebenso diesen Sieg. Also es ist eine gute Botschaft, das Evangelium. Es ist eine tolle Sache. Um das geht's. Und ja, es wird der Tag kommen, wo Jesus wiederkommt, wo alles wiederhergestellt, auch den irdischen Bereich oder unsere Leiber, wo der Paulus sagt, der Leib der Niedrigkeit wird umgestaltet und wird wieder herrlich gemacht. Also ist das auf das, was wir hinfiebern, wo wir hinwarten, wo wir hinarbeiten eigentlich drauf. So ist unser Evangelium. Und die Uhr tickt, der Herr kommt und er kommt in großer Herrlichkeit. Und für uns, die wir glauben, die Seinen sind, wird es eine ganz tolle Sache werden. Für die anderen weniger, ja, kann ich aber nichts ändern dran. Das Einzige, was ich tun kann, den Leuten das Evangelium sagen und auch mal wieder beten für die anderen, dass die Herzen geöffnet werden, dass sie es dann auch hören können und annehmen können. Recht viel mehr kann man dann schon nicht tun für die Leute. Okay, also bleibt wachsam, nüchtern, wacht, haltet fest am Gebet, bleibt auch in Danksagung. Vor allem dann, wenn es nicht gleich so schön gelaufen ist, wie du das vorgestellt hast oder gebetet hast, bleib in Danksagung, danke dem Herrn trotzdem. Weil wenn du den Blick auf das Kreuz richtest und weißt, was er dort getan hat, deine Sünde getragen, deine Krankheit, Schwachheit, Schmerz, Gebrechen getragen, deine Armut getragen, den Fluch getragen, das ist unser Fokus. Und wenn du das sehen kannst und das im Glauben nehmen kannst, und sagst, jawohl, wenn ich da hinschaue auf den Bereich des Kreuzes, dann empfange ich diese Dinge. Und dann kannst du glauben, was du empfangen hast, so wird es dir werden. So sagt es die Bibel. Oh ja, jetzt ist die Zeit schon wieder fortgeschritten. Ich höre jetzt mal wieder auf. War jede Menge. Ich stelle es auch wieder dann auf YouTube und in die Gottesgut e.V. Homepage. Könnt ihr nochmal nachhören, wenn ihr wollt. Und dann machen wir demnächst wieder weiter. Aber jetzt machen wir erst den Lobpreis.